ARD.
Die Enttäuschung nach dem Telefonat von Trump und Putin ist groß. Verteidigungsminister Pistorius sagt, der Kreml-Chef will nur Zeit gewinnen.
Die Europäische Union hat mit einem Strategiepapier auf die neue Bedrohungslage reagiert. Sie will Milliarden in die Aufrüstung stecken.
Gleichzeitig weitet Deutschland seine Militärhilfe für die Ukraine auf, auch aus eigenem Interesse.
Und in Israel sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Bruch der Waffenruhe mit der Hamas zu protestieren. Hallo, ich bin Daniel Runge.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Es ist eine Nullnummer, wenn Sie so wollen. Und wir haben ja gesehen, dass im Übrigen die Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der ersten Nacht nach diesem angeblich richtungsweisenden, großartigen Telefonat eben nicht nachgelassen haben.
Tja, die Enttäuschung ist groß nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin. Nicht nur bei Verteidigungsminister Boris Pistorius. Viele hatten sich von dem Gespräch mehr versprochen.
Ja, kein Wunder. Trump hatte ja auch vor diesem zweiten offiziellen Telefonat mit Putin ordentlich getrommelt und hohe Erwartungen geweckt. Daran gemessen ist das Ergebnis wirklich dürftig. Eine 30-tägige Waffenruhe soll es geben. Allerdings, sie soll nur für Angriffe auf die Energieversorgung beider Länder gelten, also Kraftwerke, Stromnetze, Öllager oder Gasleitungen. Eine vollständige Waffenruhe, das war ja das eigentliche Ziel des US-Präsidenten, hat Putin aber abgelehnt. Für Boris Pistorius ist deshalb klar, Putin spielt ein Spiel. Letztendlich geht es ihm darum, die Ukraine zu schwächen und Zeit zu gewinnen. Zeit, um aufzurüsten und weitere Truppen zusammenzuziehen. Barbara Kostolnik aus dem ARD-Hauptstadtstudio fasst die Reaktionen auf das Telefonat zwischen Trump und Putin zusammen.
Der Bundesverteidigungsminister spricht am liebsten Klartext. Und so findet Boris Pistorius für die sogenannte Einigung auf eine Mini-Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine deutliche Worte.
Das ist eigentlich nichts, weil es sagt zu, die Infrastruktur weniger anzugreifen, die in der Ukraine am besten geschützt ist.
Dazu kommt, dass diese Mini-Waffenruhe eher Russland nützt, weil die Ukraine ihre erfolgreichen Angriffe auf russische Infrastruktur ebenfalls unterlassen müsse, erklärt die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, Sarah Nanni.
Die Ukraine hat es geschafft, in den letzten Tagen erhebliche Einschnitte in der Energieinfrastruktur der Russen auch zu erzielen, was eine Schwächung Russlands ist.
Putin und Trump hatten in ihrem Telefonat vereinbart, dass Russland und die Ukraine die gegenseitigen Angriffe auf die Energieanlagen für 30 Tage aussetzen. Ein sehr gutes produktives Gespräch nannte es Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform. Die Sicherheitsexpertin Claudia Major kommt zu einer anderen Einschätzung.
Wenn man sich das jetzt so anguckt, dann war es letztlich ein Misserfolg. Trump wollte eine 30-tägige Waffenruhe und Putin hat sie abgelehnt. Er hat sich auf einen sektoralen Waffenstillstand eingelassen, also nur die Energieinfrastruktur und eventuell das Schwarze Meer, aber nicht die 30 Tage, die Ukraine zugesagt hat.
Boris Pistorius wird noch deutlicher.
Es ist eine Nullnummer, wenn Sie so wollen. Und wir haben ja gesehen, dass im Übrigen die Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der ersten Nacht nach diesem angeblich richtungsweisenden, großartigen Telefonat eben nicht nachgelassen haben.
Zu den russischen Bedingungen für eine vollständige Waffenruhe. Die Ukraine solle ihre Mobilisierung einstellen. Dazu keine Waffenlieferungen mehr an die Ukraine, keine Geheimdienstunterstützung mehr durch die USA, äußert sich der Bundesverteidigungsminister ebenfalls skeptisch.
Das kann man nicht akzeptieren.
Die Ukraine wäre fundamental geschwächt. Und sie wäre in absehbarer Zeit ein einfacheres Opfer für einen nächsten Angriff,
ergänzt Claudia Major. Was aber ist das Ziel des US-Präsidenten bei den Gesprächen mit dem Kreml? Die Vizepräsidentin der amerikanischen Denkfabrik German Marshall Fund hat folgende Hypothese.
Wenn man sich die offiziellen Berichte dieses Treffens anschaut, ist der Geist dahinter ganz klar, die USA wollen eine Normalisierung mit Russland, einen Reset mit Russland. Der Text der Erklärung danach ist nicht konfrontativ. Da geht es um eine Normalisierung der Beziehung, um eine Verbesserung.
Mit Folgen, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa, befürchtet Claudia Major.
Die USA signalisieren uns ja gerade, dass sie gar nicht mehr Allianzpartner sein wollen, sondern lieber Großmacht. Dass sie auch gar nicht mehr so sehr Schutzmacht für Europa sein wollen, sondern eher mit dem, was die Europäer als größte Bedrohung für Europa ansehen, nämlich Russland, die Beziehungen verbessern wollen. Und daher steht dahinter letztlich die Frage, ob die USA nicht eher eine Sicherheitsbedrohung für Europa werden als eine Lebensversicherung, wie sie es bislang waren.
Weitere Gespräche über die Zukunft der Ukraine werden nach Angaben des US-Sondergesandten Steve Witkoff am Sonntag in Saudi-Arabien geführt.
die USA eine Bedrohung für Europas Sicherheit? Schon, dass diese Frage gestellt wird, zeigt ja, in welcher Zeit wir neuerdings leben und wie das transatlantische Bündnis seit Trumps Amtsantritt bröckelt. Europa ist auf jeden Fall alarmiert.
Richtig, und diesmal scheint auch wirklich etwas voranzukommen. Etwas, was jahrzehntelang nicht geklappt hat, nämlich die Zusammenarbeit der EU-Staaten in der Verteidigungspolitik. Zu unterschiedlich waren die Interessen der einzelnen Länder. Der Wechsel im Weißen Haus wirkt nun wie eine Art Katalysator, denn jetzt ist klar, für unsere Sicherheit müssen wir so schnell wie möglich selbst sorgen. Auf die USA als Schutzmacht ist kein Verlass mehr. Und das ist auch der Hintergrund für das neue Weißbuch der EU-Kommission, eine Art Strategiepapier zur Rüstungs- und Sicherheitspolitik, das heute in Brüssel vorgestellt wurde. Und mein Kollege Sebastian Ottowitz hat darüber mit unserer Korrespondentin Sabrina Fritz gesprochen und er hat sie gefragt, wie die EU-Kommission auf die neue Bedrohungslage denn reagieren will.
Ja, also ich glaube, die wichtigste Botschaft, die heute jetzt ausgesandt wurde, ist, wir wollen das jetzt gemeinsam machen. Wir wollen wirklich, die Länder sollen entscheiden, was sie kaufen, und zwar nicht jeder alles, sondern man überlegt, welches Land kann jetzt Drohnen beschaffen, welches Land oder welche Länder können sich um einen Abwehrschirm kümmern, wer sorgt für schnelle Munition. Also da soll es jetzt wirklich einen gemeinsamen Plan geben und das ist wirklich, würde ich schon sagen, eine Kehrtwendung. Über allem steht Buy European, also das soll in allererster Linie bei europäischen Rüstungsfirmen eingekauft werden. Es gibt Partner, es werden zwei genannt, das ist Norwegen und die Ukraine, weil die Ukraine es eben jetzt auch geschafft habe, in kurzer Zeit eine sehr moderne Rüstungsindustrie aufzubauen.
Einkaufen, beschaffen, das alles kostet Geld. Wo soll das herkommen?
Ja, das ist wie immer die schwierigste Frage. Es soll auch über Kredite finanziert werden. Also die EU hat ja kein eigenes Geld dafür. Es ist am Ende Sache der Länder, dass sie mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben. Auch das wird hier immer wieder betont. Man will ein bisschen ein Auge zudrücken. Wenn Geld für Verteidigung ausgegeben wird, dann gilt das nicht für die Schuldengrenze. Und man stellt auch eine gewisse Anzahl an Geld zur Verfügung, wo man sagt, okay, wenn ihr daraus euch bedient, dann geben wir die Sicherheit. Aber es gibt keinen Topf jetzt für diese Verteidigung.
Also auch hier geht es um massive neue Schulden, so wie wir das jetzt schon aus dem Bundestag kennen, wo das gestern beschlossen wurde. Wo liegt der Unterschied?
Es ist eigentlich kein Unterschied. Man könnte sagen, das, was jetzt Deutschland an zusätzlichen Schulden aufnimmt, das kann es sozusagen mit okay der EU. Da wird nochmal geguckt, passt das mit den europäischen Schuldengrenzen? Und da muss man sagen, da Deutschland ja jetzt sehr sparsam in den letzten Jahren war, dürfte das kein Problem sein. Schwieriger ist es für Länder wie, nehmen wir jetzt mal Frankreich, das jetzt schon sehr hoch verschuldet ist. Wenn Frankreich jetzt noch mehr Schulden für seine Verteidigung ausgeben müsste, dann würde bis zu einem gewissen Grad Europa auch noch sagen, das ist okay, aber das ist für diese Länder natürlich schon ein großes Problem. Insofern muss man auch noch mal sagen, ruhen jetzt auch sehr viele Hoffnungen natürlich auf Deutschland, dass es jetzt sehr viel Geld für die Verteidigung ausgibt und zwar nicht nur für die eigene, sondern damit auch für die europäische.
Und Sie haben das angesprochen, eingekauft werden soll bei der europäischen Rüstungsindustrie. Die spielt da also eine ganz entscheidende Schlüsselrolle. Wie eng sind da die Absprachen mit der Industrie?
Ja, also da hat schon einiges stattgefunden, aber ich habe auch heute nochmal jetzt mit Vertretern der Industrie hier Kontakt gehabt. Man wartet das jetzt erst nochmal ab. Es gibt kleine Projekte vielleicht, aber den ganz großen Wurf, das große Projekt, also nehmen wir mal einen europäischen Luftabwehrschirm. Ja, auch da ist man ja im Moment noch auf amerikanische Systeme angewiesen und sagen wir, man würde das jetzt selber entwickeln, dass eben Luftangriffe auf die EU durch einen eigenen Schirm, ein eigenes Raketensystem abgewehrt werden könnten. Das wäre ein sehr, sehr großes Projekt. Und das sind, glaube ich, auch so Leuchtturmprojekte, auf die die Rüstungsindustrie jetzt wartet. Alles andere geht auch in Richtung von, also man muss jetzt schnell Munition aufbauen, die man eben auch lagern kann. Da muss man sich einfach mal auf einen Standard einigen und nicht jedes Land seine eigene Patrone bestellen.
Unsere Korrespondentin Sabrina Fritz war das zum neuen Strategiepapier der EU-Kommission. Aber es geht ja nicht nur um die Sicherheit der EU, sondern auch um die der Ukraine.
Genau. Und da hat Deutschland nun den nächsten Schritt gemacht. Die Militärhilfe für die Ukraine, also Geld für die Luftverteidigung, für Panzer, Drohnen oder Munition soll um 3 Milliarden Euro aufgestockt werden. So steht es auf jeden Fall in einer Vorlage des Finanzministeriums für den Haushaltsausschuss des Bundestages. Und noch in dieser Woche soll darüber abgestimmt werden. Der CDU-Politiker Michael Gahler hält das übrigens für dringend geboten, nicht nur für die Ukraine. Er ist sicherheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament.
Wir sollten unsere Haltung der Unterstützung der Ukraine fortsetzen und natürlich auch verstärken. Wir müssen die Ukraine, auch gerade weil die Vereinigten Staaten sehr unsichere Kantonisten geworden sind, um nicht zu sagen, sie haben die Position gewechselt, müssen wir das unsere tun. Es ist in unserem Interesse. Wir müssen ein Verständnis entwickeln, dass die Ukraine ist unsere erste Linie der Verteidigung. Und dann kommen wir. Wenn das nicht ins Bewusstsein eindringt, auch der breiten Öffentlichkeit, dann werden wir uns wundern, wo Putin in den nächsten 2 bis 3 Jahren uns in Versuch führen wird. Der wird uns testen.
In der Ukraine selbst hat sich trotz allem wenig verändert. Auch von einem Stopp der russischen Angriffe kann offenbar keine Rede sein.
Ja, leider glaubt man den Angaben der ukrainischen Behörden. Danach hat Russland nur wenige Stunden nach dem Gespräch von Trump und Putin zivile Gebiete in der Ukraine angegriffen. Für Präsident Zelensky auf jeden Fall ein weiterer Beleg dafür, dass der russische Präsident den Krieg gar nicht beenden will.
Ja, Zelensky wollte heute auch mit Trump sprechen, um zu erfahren, was genau mit Putin eigentlich vereinbart wurde.
Rund eine Stunde hat das Telefonat gedauert und Trump sagt nur so viel, das Gespräch sei sehr gut verlaufen und Einzelheiten dazu wird es später geben. Es war übrigens der erste persönliche Kontakt zwischen Trump und Zelensky nach dem berühmten Eklat im Weißen Haus. Und der ukrainische Präsident hatte schriftlich um das Gespräch gebeten.
Ja, dann werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf den Nahen Osten. 2 Monate hat die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gehalten. Nun ist sie Geschichte. Denn seit gestern bombardiert die israelische Luftwaffe wieder Ziele im Gazastreifen. Es gab Tote und Verletzte. Und das war offenbar nur der Anfang.
Ja, inzwischen hat auch eine Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen. Von Seiten des israelischen Militärs heißt es dazu, es gehe darum, eine begrenzte Pufferzone zwischen dem Norden und dem Süden des Palästinensergebiets zu schaffen. Israelische Soldaten seien bereits bis zur Mitte des strategisch wichtigen Netzarim-Korridors vorgerückt.
Der Kurs der Regierung, der Bruch der Waffenruhe, hat heute in Israel tausende Menschen auf die Straße getrieben. Ein Bericht von Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv.
Zehntausende sind gegen Israels Premierminister Netanyahu und seinen Kriegskurs auf die Straße gegangen. Die größte Demonstration fand dabei in Jerusalem statt. Dort zog sich der Demonstrationszug von der Knesset, also dem israelischen Parlament, zur privaten Residenz des Regierungschefs. Wieso ist er noch hier? Wieso sind sie noch dort? Skandierten viele Menschen vor der Knesset mit Blick auf das Schicksal der Geiseln, die seit 1,5 Jahren in der Hand der Hamas sind. Andere beschuldigten Netanyahu auf Plakaten, die Geiseln für seinen Kriegskurs zu opfern. Vorneweg führte ein riesiges Banner den Demonstrationszug an, darauf geschrieben, genug von dieser zerstörerischen Regierung. Ursprünglich hatten zu der Demonstration Oppositionsgruppen aufgerufen, die Entlassung des Inlandsgeheimdienstchefs durch Netanyahu kritisieren. Nachdem gestern die Waffenruhe im Gazastreifen durch die Luftschläge der israelischen Armee quasi beendet wurde, schlossen sich auch die Angehörigen von Geiseln und Tausende ihrer Gefolgsleute der Kundgebung in Jerusalem an. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Dabei soll nach palästinensischen Angaben ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen getötet, weitere 4 verletzt worden sein. Das israelische Militär wies diese Darstellung zurück und erklärte, es habe in Deir al-Balah kein Gebäude der Vereinten Nationen angegriffen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion.
Und ich sage danke fürs Zuhören.